Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Russische Truppen setzen zum Sturm an.
Krieg und Flucht. Winter 44-45 lag Europa in Trümmern. Doch die Kämpfe und das Töten dauerten weiter an. Im Westen bis zum 8. Mai 1945. Tausende Menschen waren in den Krieg gezogen oder mussten sich auf die Flucht begeben. Beide Seiten hatten unglaubliches Leid zu ertragen und viele gingen an den Qualen zugrunde. Doch selbst in schrecklichen Zeiten wie diesen fanden Menschen Hoffnung, dass irgendwann einmal wieder Frieden einkehre. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Das Thema unserer heutigen Sendung: Dreieck der Hoffnung über Krieg und Flucht. Mein Name ist Gregor Teichmann und ich werde euch in der nächsten Stunde begleiten. Wir beginnen mit dem Antikriegssong Universal Soldier des schottischen Singer-Songwriters Donovan.
He's 5 foot 2 and he's 6 feet 4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
Donovan mit Universal Soldier aus dem Jahr 1965. Ihr hört Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Krieg und Flucht. Heute schwer vorstellbar in einer Zeit von E-Mails und Social Media, doch für die Soldaten des Zweiten Weltkriegs und ihre Angehörigen vergingen oft Wochen und Monate, bis sie Antwort von ihren Lieben auf ihre Briefe erhielten. Eine unerträgliche Zeit des Wartens und des Hoffens. Dreieck der Hoffnung ist ein Feature, das vom Zweiten Weltkrieg erzählt. Hinter den Kämpfen und Schüssen verbargen sich unzählige Menschenschicksale. Sowjetische Frontbriefe in Form eines Dreiecks gehören zu den Wahrzeichen des Zweiten Weltkriegs in Russland. Diese Briefe dienten als einzige Verbindung zwischen den Soldaten und ihren Familien. Ihr hört nun Dreieck der Hoffnung, sowjetische Frontbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Feature von Elena Arkagina.
Juli 1943. Seid gegrüßt, meine Liebsten und Teuersten, Oletschka, Verotschka, Litschka und Witenka. Ich habe vor ein paar Tagen einen Brief von euch bekommen. Dafür küsse ich euch dankbar. Meine Freude kennt keine Grenzen, wenn ich, mehrere Tage wartend, endlich einen Brief von euch bekomme. Ich lese ihn mehrere Male nacheinander, versuche in euren Zeilen etwas Besonderes zu finden, was mein Herz beruhigen wird. Ich küsse und drücke mir jeden einzelnen Brief fest ans Herz, wie ich es mit euch selbst machen würde. Ich lese eure Briefe jede freie Minute und denke zurück an das gute, heilvolle Leben, das ich mit dir, Oletschka, 15 Jahre lang gelebt habe.
Auf den vergilbten und brüchigen Seiten des Briefs sind die Gefühle und Gedanken Gennadys Assakasinski erhalten. Gennady schrieb im Zeitraum von Juni 1942 bis Februar 1945 ungefähr 150 Frontbriefe an seine Familie, die alle erst von seiner Frau, dann von den Kindern und letztendlich von seinen Enkelkindern achtsam aufbewahrt wurden. Vor dem Angriff der deutschen Armee auf die Sowjetunion arbeitete Gennady als Förster in einem Dorf in Udmurtien und kümmerte sich um seine fünfköpfige Familie. 1941 kam ein lange erwarteter Junge auf die Welt, Vitya. Für diese Familie schien es, als würde ihr Glück nie ein Ende nehmen. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 22. Juni um 4 Uhr morgens kam für Gennady und seine Familie wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Eines Tages im Jahre 1942 wurde der 40-jährige Gennady zur Verteidigung des Vaterlandes einberufen. Er war Förster und er hatte gehofft, dass ihn dies vor einer Einberufung in Kriegszeiten bewahren würde. Aber in den ersten Kriegsjahren befand sich die Sowjetunion in einer Notsituation mit Waffen, Rüstung und Soldaten. Einberufen wurden Männer und Frauen aller Berufsgruppen zwischen 16 und 55 Jahren. Während des Kriegs diente Gennady nach einer speziellen dreimonatigen Ausbildung in der Artillerie. Er vermisste alle seine Kinder und vor allem seine liebe Frau Olga, die allein mit zwei Kindern und einem Baby einen Haushalt mit Nutztieren und einen großen Garten führen musste. Die Briefe zeigen, dass Gennady alles dafür gegeben hätte, um zu seiner Familie zurückzukehren und ihnen allen so weit wie möglich zu helfen und sein glückliches Leben als Familienvater so zu führen, wie es vor dem Krieg gewesen war. In nur wenigen Briefen lässt Gennady seinen Gefühlen freien Lauf und offenbart seiner Familie, wie schwer ihm die Trennung von ihnen fällt und wie sehr ihm die deutschen Truppen deshalb verhasst sind.
Gleichzeitig verfluche ich die deutschen Faschisten, die dieses Leben unterbrochen und uns für lange Zeit getrennt haben. Ich verfluche sie für die Tränen und das Leid, für den Tod unserer Brüder und Schwestern und für die niedergebrannten Städte und Dörfer. Liebe Orletschka, ich bin auch nicht mehr der Alte. Wenn mir früher ein Hühnchen oder Schäfchen beim Töten leid getan hat, so vernichte ich heute ohne jegliche Reue die gehassten Faschisten wie räudige Hunde. Ich schwöre, sie weiterhin mit den Geschossen zu vernichten, um unsere Heimat endlich zu befreien, den Krieg zu beenden und zur Familie zurückzukehren. Ich weiß, Orletschka, ich fühle mit dir, es ist sehr schwer, ohne mich mit drei kleinen, arbeitsunfähigen Kindern zu leben, sie zu kleiden, zu füttern und zu erziehen. Aber wir haben es jetzt alle schwer, auch wir hier. Deshalb versuche ich dir zu helfen, wie ich kann, mit Geld und Rat. Und du, Orletschka, bitte warte geduldig auf das Ende des Krieges und auf meine Heimkehr. Schreib mir mehr und öfter, vorerst verabschiede ich mich lebend und gesund. Ich küsse und umarme alle fest, Gennady.
In Russland sind Frontbriefe und dramatische Kriegsereignisse heute kaum noch bekannt. Frontbriefe werden aber noch in manchen Familien der Kriegsopfer oder in Museumsbeständen sorgfältig aufbewahrt. 1995 wurde in Saransk, der Hauptstadt der Republik Mordwinien, ein Museum eröffnet, das Memorialmuseum der Kriegs- und Arbeitsgroßtaten 1941 bis 1945. Alle Veteranen der Stadt und viele private Unternehmen nahmen an der Errichtung des Museums aktiv teil. Galina Udelnova arbeitet dort als Museumsmitarbeiterin und beschäftigt sich mit allen verbliebenen Gegenständen und deren Vorgeschichte.
Im Museum sind die von den Faschisten eroberten Trophäen und Gegenstände aufgestellt, die an Orten der Kampfhandlungen gefunden wurden. Ebenfalls sind originale Dokumente, Briefe und Fotos dargestellt, die die mordwinischen Einwohner unserem Museum zur Verfügung gaben. Wir haben auch die persönlichen Gegenstände der Frontkämpfer in Augenschein genommen. Im Museumsbestand sind die vergilbten Blätter von mehr als 1000 Kriegsbriefen behutsam aufbewahrt. In diesen Briefen schreiben die Soldaten über ihre Liebe zur Heimat, über ihren Hass auf den Feind. Sie fühlten sich ihres Sieges über den Feind sicher und schmiedeten Pläne für die Zukunft. Mehr als die Hälfte der Soldaten, deren Briefe in dem Museumsbestand aufgehoben sind, kehrten nicht von der Front nach Hause zurück.
Die Frontbriefe unterscheiden sich stark von den Briefen, die wir alle heute kennen. Unsere Briefe enthalten häufig nur geschäftliche Informationen. Selten werden noch Postkarten verschickt. Die Informationswelt beschleunigt sich so schnell, dass die Menschen sich mit den kurzen Nachrichten in WhatsApp oder mit SMS zufrieden geben. Wir brauchen kein Papier, keine Umschläge und Briefmarken, um jemandem einen Gruß zu schicken. Die Nachrichten landen sekundenschnell beim Empfänger. Die Post hat sich in der Zeit der Globalisierung so beschleunigt, dass Standardbriefe nur ein paar Tage unterwegs sind. Früher aber haben sie Wochen, oft Monate lang gebraucht. Das Dreieck der sowjetischen Feldpostbriefe ist in Russland zu einem der unverwechselbaren Symbole für den Zweiten Weltkrieg geworden. Ein solcher Brief bestand aus einem einzigen Zettel. Er wurde so zusammengefaltet, dass sich der eigentliche Text innen befand. Meist wurde dafür ein rechteckiges Papier verwendet. Die obere linke Ecke des Blattes zog man nach unten auf die rechte Seite, sodass die Seitenränder zusammenlagen. Dann bog man die rechte obere Ecke nach links unten, dadurch entstand im oberen Teil des Papiers ein doppeltes Dreieck. Unten blieb ein rechteckiger Streifen, den man zum Zusammenhalt des Briefes in das äußere Dreieck einsteckte. Den so entstandenen Brief nannte man liebevoll das Dreieckchen. Es gibt sehr viele Briefe, die an beiden Seiten voll beschrieben wurden. Frei blieb nur Platz für die Adressen und Stempel. Galina Udelnova führt uns in die Zeit vor 74 Jahren zurück, wo man auf Briefe ungeduldig und hoffnungsvoll wartete.
Bereits in den ersten Kriegstagen zeichnete sich ein Mangel an Briefumschlägen ab. Zu dieser Zeit entstanden die sogenannten Dreieckbriefe. Sie verlangten keine Briefmarken und kein Zukleben, weil allen bewusst war, dass sie von der Zensur kontrolliert wurden. Wegen des Papiermangels wurden Briefe oft auf Dokumentformularen, Papierfetzen, Plakaten und sogar auf Verpackungen von Lebensmitteln verfasst. Alle Briefe wurden kontrolliert. Das Interesse des Zensors betraf nicht nur die Informationen über die Einheitsstandorte, Namen der Kommandeure und die Anzahl der Verluste, sondern auch Passagen, in denen die emotionale Einstellung der Soldaten geschildert wurde. Die Briefe wurden mit einem Blei- oder Tintenstift, selten mit Tinte oder einem Kugelschreiber geschrieben.
Die Zensur las alle Frontbriefe und strich alle verbotenen Wörter und Informationen in den Briefen aus. Jeder Brief wurde nach der Zensurkontrolle mit einem Stempel versehen, von der Militärzensur geprüft. Manche Briefe von Soldaten, die außer dem Russischen noch eine andere Regionalsprache beherrschten, entkamen der Zensur. In Russland existieren bis heute ungefähr 100 weitere Minderheitssprachen. So konnten einige Soldaten nicht nur über Hunger, fehlende Winteruniformen, Waffenmangel, aber auch über Verletzungen und Ängste erzählen. Die Versorgungslage der Roten Armee war 1941 und 1942 beklagenswert. Nach den ersten Angriffen verlor sie ihre wichtigsten Nahrungsmittelquellen in Südrussland und der Ukraine. Viele Städte wurden verlassen, Leningrad wurde fast 900 Tage lang belagert. Moskauer Verteidigungstruppen stoppten den Feind erst einige Kilometer vor der Hauptstadt. Alle Fabriken, Großbetriebe und viele Menschen waren nach dem Kriegsanfang vom Westen des Landes nach Ostrussland evakuiert worden. Alia Shaipova ist Veteranin des Zweiten Weltkriegs, sie ist 92 Jahre alt. Alia ist einer der wenigen überlebenden Augenzeugen dieser grausamen, blutigen Ereignisse. Sie erinnert sich mit Tränen in den Augen, wie sie mit 19 Jahren an die Seite der sowjetischen Artillerie gekämpft hat. Die sowjetische Armee hatte als einzige im Zweiten Weltkrieg auch Frauen an die Front eingezogen.
Ich geriet auf Befehl Stalins an die Front. Damals befahl er allen Mitarbeitern der Fachschulen und Lehranstalten, sich zur Verteidigung der Hauptstadt Moskau zu erheben. Meine Kolleginnen und ich gehörten zu den Ersten, die Stalins Befehl folgen mussten. Ich traf aber nie in Moskau ein. Wir wurden in zwei Gruppen getrennt. Unser Schulleiter ging mit seiner Gruppe nach Moskau und unser Oberleutnant Mikheyev stellte mit uns die Verteidigung der Stadt Gorki, heute Nizhny Novgorod. Ich habe dort gekämpft. Also war ich dann an der Front. 1942 war so schwer, nicht nur in der Umgebung litten die Menschen, selbst die Frontleute verhungerten oder erfroren, weil sie nicht einmal Uniformen hatten. Es war sogar unmöglich, Briefe zu schreiben. Es lag so viel Schnee, dass wir zeitweise bis zum Hals darin versanken.
Erst ab 1943 verbesserte sich die Lage der sowjetischen Armee und sie konnte anfangen, das Land vor dem Angreifer zu befreien. Entscheidend hierfür war die verlustreichste Luftschlacht der Geschichte bei Kursk im Juli 1943. Die Rote Armee nutzte die Schwächung der deutschen Truppen infolge dieser Niederlage. Sie ging sofort in die Offensive über. Innerhalb kürzester Zeit erreichten die sowjetischen Truppen den Dnepr. Der Kriegsablauf wird heutzutage mit Hilfe von verschiedenen Quellen rekonstruiert und analysiert. Dabei werden auch Frontbriefe zu Hilfe genommen. Denn Frontbriefe spiegeln nicht nur persönliche Emotionen, sondern auch den Ablauf des Krieges wider. Museumsleiter Nikolai Krutschinkin erforscht zusammen mit seinen Mitarbeitern Frontbriefe im Zusammenhang mit dem Kriegsverlauf.
Die äußere Gestalt der Briefe lässt sogar auf die Kriegsperiode schließen. 1943 gab es eine andere Form als 1941. Manchmal wurden auch Postkarten verwendet. Die Briefe von 1941 bis 1943 waren in der Regel auf Postkarten sowjetischer Produktion geschrieben. Deswegen stellten sie eine sogenannte Poster-Variante mit schönen Bildern dar, die die Soldaten unterschiedlicher Truppenzugehörigkeit ansprechen sollten. 1944 und 1945 wurden schon polnische, deutsche und noch andere ausländische Postkarten verschickt. Briefe aus den letzten Kriegsjahren bestätigen durch die ausländische Herkunft der Postkarten, dass der Absender auf dem jeweiligen fremden Boden unterwegs war. Bedeutsam ist, dass die Briefe sowohl an die Front als auch von der Front von konkreten Menschen und über Briefträger und Poststellen gesendet wurden. An der Front konnte alles Erdenkliche passieren, was auch den Postverkehr beeinträchtigen würde. Eine Einkesselung oder ein Durchbruch feindlicher Truppen beispielsweise.
Nikolai Krutschinkin ist bei seinen Forschungen im Museum auf eine erstaunliche Schicksalsgeschichte einiger Frontbriefe gestoßen. Sie gerieten in eine Art Kriegsgefangenschaft wie alle Gegenstände, die irgendwelche wirtschaftliche, kulturelle oder politische Werte repräsentierten.
So zum Beispiel erinnere ich mich an das folgende Ereignis. Österreich überreichte Kiew eine Briefsammlung von der Front von 1941. Diese Briefe wurden im Juli 1941 in der Stadt Premysl von der Poststation abgefangen und nach Österreich gebracht. Erst jetzt wurden die Briefe zurückgegeben. Die Museumsmitarbeiter haben sie nach Herkunftsort sortiert und die Behörden informiert. Unter den Briefen wurden auch 6 Briefe von gebürtigen Mordwinen gefunden. Sie wurden alle im Juli 1941 geschrieben und von Soldaten verschickt. Museumsmitarbeiter haben die Schicksale aller dieser Soldaten, die diese Briefe geschrieben haben, verfolgt. Sie starben alle. Viele sind bis heute vermisst. Es gibt keine weiteren Informationen über sie. Die Tatsache ist, dass sie diese Briefe geschrieben und in die Briefkästen eingeworfen haben und das war's. Die Briefe wurden erst nach 70 Jahren an die Verwandten übermittelt. Alle Verwandten wurden aufgefunden und viele freuten sich, nach so vielen Jahren eine kleine Nachricht über das Schicksal eines nahestehenden Menschen zu bekommen. Auch die Briefe waren in der Gefangenschaft, kehrten aus der Gefangenschaft zurück, kehrten heim.
Ein Brief von der Front schenkte den Empfängern mehr als ein paar Worte über ihre Verwandten. Ein Brief gab allen eine Hoffnung, dass der oder diejenige eines Tages nach dem Krieg gesund und lebend zurückkommen würde. Schon allein die Tatsache, dass man eine Nachricht vom Vater oder Ehemann, Bruder oder Sohn, der Tochter oder Schwester empfangen hatte, beruhigte die Familienangehörigen. Einerseits bedeutete das, dass die geliebten Menschen noch am Leben waren. Andererseits auch, dass die Heimat beschützt wurde. Auch die Rotarmisten erwarteten jede Minute ein kleines Schreiben von zu Hause. Sie lebten von einem Brief zum anderen. Und wenn sich die Post verzögerte, sorgten sich die Soldaten um ihre Familien und Verwandten. Im Krieg war das Leben für alle unvorhersehbar. Man konnte jeden Tag von einem Zufallstreffer erschossen werden, an Hunger oder an Kälte sterben. Die Museumsmitarbeiterin Galina Udelnova kennt diese Umstände aus den Frontbriefen des Museumsbestands.
Zum Schreiben nutzten die Soldaten die Unterstände auf den Standorten der Armee. Sie schrieben in Schützengräben oder in Lehrabteilungen, in denen die Soldaten ihre Ausbildung bekamen. Dort war es noch einfacher als zum Beispiel während der Kriegshandlungen, wo sie in Schützengräben Nachrichten an die Verwandten sandten. Während des Krieges gab es häufig keine guten Bedingungen und die Soldaten mussten ihre Zeile kritzeln, wo sie gerade standen. Zum Schreiben nutzten die Soldaten die Unterstände auf den Standorten der Armee. Sie schrieben in Schützengräben oder in Lehrabteilungen, in denen die Soldaten ihre Ausbildung bekamen. Dort war es noch einfacher als zum Beispiel während der Kriegshandlungen, wo sie in Schützengräben Nachrichten an die Verwandten versandten. Während des Krieges gab es häufig keine guten Bedingungen und die Soldaten mussten ihre Zeilen kritzeln, wo sie gerade standen. Als Beispiel lese ich Ihnen einen Ausschnitt aus dem Brief von Iwan Martjuschin an seine Kinder und seine Frau vor. Ich bin schon seit dem 19. Juli im Feldherr. Ich habe gekämpft. Seit den Kampfhandlungen wechselten wir mehrere Verteidigungsorte, aber wir zogen keinen Schritt zurück. Wir greifen erfolgreich an und versuchen, dem Gegner den Weg abzuschneiden, der sich zur Donau durchzuschlagen versucht. Unser Leben ist hier interessant. Auch jetzt, 200 Meter von mir entfernt, schießt die Artillerie. Und dazwischen höre ich ein Harmonikaspiel von denselben Artilleristen. Ich spüre, im Hinterland klingt es alles schrecklich. Und hier ist es der Alltag. Wenn man diese Briefe in den Händen hält, fühlt man, dass sie immer noch nach dem Schießpulver und Rauch riechen.
Auch Gennadi Assakasinski beschreibt in mehreren Frontbriefen die Situation während des Briefverfassens. Als Außenstehender fragt man sich, wie die Soldaten überhaupt unter solchen Umständen schreiben konnten. Es ist zu bedenken, dass sich die Soldaten stundenlang, manchmal auch tagelang im Kampf befanden. Deutlich wird für uns nur, dass sie unter diesen Bedingungen an ihre Lieben dachten und vielleicht zum letzten Mal an sie schreiben konnten. Es fiel ihnen dabei möglicherweise leichter, nach dem Schreiben an ihre Familie den Kampf fortzuführen. Die Frontbriefe strotzen vor Patriotismus und dem Treueversprechen an die eigenen Angehörigen und an die Heimat. Sie halfen allen in diesen schrecklichen Zeiten zu überleben.
10. August 1943. Ich teile euch mit, dass ich mich seit dem 1. August im Kampf mit den verfluchten Faschisten befinde. Ich bin noch am Leben und gesund, obwohl es unter meinen Kameraden Verwundete und Getötete gibt. Ich schreibe euch diesen Brief, während ich mich unter den Explosionen der Geschosse der Artillerie und Mörser befinde. Und über mir pfeifen die Kugeln der Maschinengewehre und Sturmgewehre. So verzeiht mir, wenn ich etwas unverständlich oder unklar schreibe.
Briefe drücken oft die innersten Gefühle und Gedanken aus. Sie sind eine besondere Form des Austausches zwischen zwei Personen. Sie wurden von Hand zu Hand persönlich übergeben, sie bewahrten in sich noch die Wärme des Körpers des Absenders, seiner Finger, seines Herzens und seiner Seele. Sie waren für die Angehörigen oft wie ein Licht am Fenster. Die Soldatendreieckchen wurden in allen Häusern gelesen. Sie erhellten den Alltag, gaben Kraft und Hoffnung auf ein gutes Ende des Kriegs und für die alltägliche Arbeit. Auf die Frontbriefe wurden sogar Gedichte geschrieben. Heute findet man im Internet zahlreiche Gedichte ohne Autorangaben, die die Bedeutung dieser Briefe betonen und hervorheben.
Кто был на фронте, верно испытали. Wer an der Front war, hat sicher gespürt, was Briefe für den Kämpfer bedeuten. Wie die Briefe in den Schlachten die rauen Herzen zum Kampf antrieben. Mit Aufregen erwarteten die Menschen die kleine Nachricht, von der die Augen feucht wurden. Es kommt ein Tag, an dem eine Medaille für einfühlsame Soldatenbriefe erfunden wird.
Auf den Dreieckchen sind noch die verblichenen Abdrücke des abgebrochenen Bleistifts zu sehen, mit dem Gennadi seine Gedanken verewigt hat. Natürlich hätte er nie gedacht, dass seine Briefe jemals der Öffentlichkeit gezeigt werden. Dank seinen Nachkommen wurden seine Briefe von der Vergessenheit und dem Verderben gerettet. Das Papier hält nicht mehr lange. Auf vielen Briefen sind die kleinen Ecken abgerissen. An den Falzen sind sie oft schon ein bisschen angerissen. Auch das Papier selbst ist so dünn und zerbrechlich, dass schon beim Lesen immer wieder eine Ecke abfällt. Diese Briefe haben vieles gesehen. Sie waren durchschnittlich 7 bis 10 Tage unterwegs. Viele wurden während des Kampfs in Schrecken und Angst, in Qualen und im Angesicht des Todes verfasst. Auf ihrem Weg verfolgten die Briefe den Adressaten Schritt für Schritt, da die Einheiten immer wieder ihre Stellungen änderten. Gennadi erklärt es seiner lieben Familie schriftlich.
19. Oktober 1943. Ich schicke euch einen rotarmisten Gruß mit den besten Wünschen. Schon seit 4 Tagen befinden wir uns im Kampf gegen die Deutschen, das heißt seit dem 16. Oktober. Ich bin noch lebend und gesund, was ich auch euch wünsche. Dein Bruder befindet sich neben, die Ortsangabe ist von der Zensur gestrichen, noch lebend und gesund. Ich schreibe euch unter dem Artillerie- und Mörserbeschuss der Deutschen, aber auch unserer Armee, geschützt in einem Graben. Wir treiben die Deutschen jeden Tag Richtung Westen und befreien unsere Erde von ihnen. Ich kriege keine Briefe von euch seit dem 29. September, denn unsere Stellung hat sich mehrmals geändert und eure Briefe werden auch irgendwo auf der von uns zurückgelegten Strecke unterwegs sein. Erstmal auf Wiedersehen.
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга.
Alia Shaipova erzählt gerührt, wie sie selbst im Krieg Briefe an ihre Mutter geschrieben hat. Die Kehle ist ihr wie zugeschnürt. Mit Tränen in den Augen beschreibt sie, in welchen Umständen ihre alte Mutter und ihre Großmutter lebten. Die Großmutter starb schon im ersten Winter an Hunger. Alia rührt ihren Tee im Gespräch nervös und unruhig, obwohl sie selbst alle diese Geschichten mehrmals erzählt hat. Aber jedes Mal erlebt Alia alles aufs Neue.
Noch 1943
fanden einige brutale Schlachten statt und 1944 konnte ich endlich einen Briefwechsel führen. Die Front wurde von Moskau aus zurückgetrieben. Dann wurde es leichter. Die Geschwader der Bomber und Jagdflugzeuge wurden weniger. Wir konnten schließlich durchatmen. Endlich konnte ich meiner Mutter auch etwas schreiben. Meine Mutter, die schon 2 Söhne im Krieg verloren hat, bekam zusätzlich irrtümlicherweise auch die schreckliche Benachrichtigung über meinen Tod. Die Menschen hungerten, waren schwach und machten diesen schrecklichen Fehler. Sie verwechselten mich mit einer anderen Frau und teilten meiner Mutter meinen Tod mit. Nach dieser Nachricht war der Zustand meiner Mutter schrecklich.
Nach einer kurzen Pause beruhigt sich Alia Shaipova. Sie nimmt sich wieder zusammen und erzählt weiter.
Die Frontbriefe sehen aus wie zerknitterte Dreiecke mit erhobenen Flügeln. Sie wurden wie Fetzen gebracht. Genau so waren sie. Wir freuten uns natürlich auf sie. Das Lächeln auf unseren Gesichtern war aber selten zu sehen. Wir lachten nie, niemals. Wir schrieben in den Schützengräben, oft auf den Händen. Wir bekamen keine Zeitschriften, nur der Kriegskommissar erhielt eine Zeitschriftenausgabe, die er uns als eine Art politische Unterweisung vorlas. Mit dem Papier war es sehr streng. Es gab einfach gar kein Papier. Wenn jemand viel zu große Schuhe hatte, zog er einen Schuh aus, drehte ihn um und schrieb direkt auf der Schuhsohle Absatz für Absatz darauf. Kurz und sehr präzise. Alle haben es so gemacht. Einfach auf einer Schuhsohle.
Die Rote Armee setzte 1944 ihre Frühjahrsoffensive fort und erkämpfte weitere Gebietsgewinne. Die Wehrmacht musste sich weiter zurückziehen. Hitler befahl die Strategie der verbrannten Erde, durch die der Roten Armee keine kriegswichtigen Einrichtungen hinterlassen werden sollten. Ganze Ortschaften wurden dabei dem Erdboden gleichgemacht. Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie und eröffneten dadurch die dritte Front, die die Lage der deutschen Armee noch mehr erschwerte. Die Rotarmisten bewegten sich sehr schnell zu der deutschen Grenze. Sie befreiten viele Städte und Länder von der Besatzung. Das Ende des Krieges war 1944 vorhersehbar. Gennadi Assakasinski schreibt in einem der letzten Frontbriefe, wie der Krieg sich in das Menschenschicksal eingemischt hat und ihr Leben auf einmal auf den Kopf stellte.
Ich habe heute etwas Freizeit und ich möchte mit euch meine Gedanken und Erinnerungen über unser gutes gemeinsames Leben vor dem Krieg teilen. Ich hoffe, dass wir uns nach dem Ende des Krieges, das jeden Tag immer näher kommt, wiedersehen und noch besser leben werden als vor dem Krieg. In jedem Brief schreibt ihr mir, dass ihr mich vermisst und dass ihr mich wiedersehen wollt. Aber, Oletschka, glaub mir, dass ich euch viel mehr vermisse und mir unser baldiges Wiedersehen noch mehr wünsche. Das sehe ich aus deinen Briefen, in denen du schreibst, wie unbemerkt die Zeit vergeht, während, Oletschka, die Zeit sich hier unendlich in die Länge zieht, besonders in den Nächten, wenn man nicht schlafen darf. Das kommt bei uns oft vor. Ein Tag hier kann mir vorkommen wie eine ganze Woche zu Hause. Natürlich sind unsere Kinder stark gewachsen, vor allem unser Knirps Witenka, und ich werde sie wohl nicht wiedererkennen. Und du, Oletschka, in dieser Zeit bist du wohl gealtert und es wird mir schwer fallen, auch dich wiederzuerkennen. Du wirst wohl nicht mehr die Röte auf den Wangen haben wie vor dem Krieg. Ja, der Krieg wird das Leben und den Charakter der Menschen stark verändern. Aber seien wir geduldig und warten wir ruhig in unserer Arbeit und unserem Kummer auf das Kriegsende und auf unser Wiedersehen.
Am 5. April 1945 starb Gennadi aufgrund einer Blutvergiftung in Polen. Zu diesem Zeitpunkt waren es nur noch wenige Kilometer bis zur deutschen Grenze und nur noch ein paar Wochen bis zum Kriegsende. Ein Dreieck der Hoffnung half der Familie von Gennadi, den Krieg trotz Hungernot, Geldmangel, Kälte und allen anderen Schwierigkeiten zu überstehen. Ein Dreieck schenkte Gennadi sowie auch anderen Soldaten die Hoffnung, von der Front nach Hause zurückzukehren, die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihren liebenden Familien. Heute liegen in den Truhen vieler Großmütter alte Frontbriefe. Für ihre Enkelkinder bedeuten sie so lange nichts, bis sie sie eines Tages in die Hände nehmen. Mit jeder Zeile wird der Leser seinen Großvater oder Urgroßvater kennenlernen. Briefe enthalten mehr als einen reinen Informationsaustausch. Sie stellen Menschenschicksale und Menschenherzen dar. Die Buchstaben verwandeln sich in Liebesgeschichten mit vielen dramatischen Ereignissen und auch Trauer. Auf manchen Seiten sind Tropfen von Tränen noch sichtbar, die die Frau beim Lesen verlor. Beim Durchblättern der Briefe erlebt man alle Sorgen und allen Kummer, mit denen sich ein Soldat, ein Vater beschäftigte. Diese Briefe zeigen uns, wie man Liebe bewahrt und wie man das Leben schätzt. Ein sehr berühmter sowjetischer Dichter, Jakob Halecki, schrieb ein Lied über die Soldatenbriefe mit der Bitte, diese Briefe aufzuheben.
В письмах вера солдат в наши мирные дни. In Soldatenbriefen lebt der Glaube an die friedlichen Zeiten. Wenn die Zeiten damals auch fern gewesen sind. Bitte, bewahrt die Soldatenbriefe auf. Einfach und manchmal traurig sind sie. So viel Hoffnung und der ewige Sinn darin. Bitte, bewahrt die Soldatenbriefe auf. Das besorgte Gedächtnis der Menschengüte.
Elena Arkakina mit dem Feature Dreieck der Hoffnung. Sowjetische Frontbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg, entstanden als Werkstück zur Masterarbeit. Produktion, Institut für Medienwissenschaft, Zentrum für Medienkompetenz der Uni Tübingen.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr hört Radio Micro Europa, hier auf der Wüstenwelle. Unser nächster Song, Ihre Kinder und toter Soldat aus dem Jahr 1971.
Soldat, deine Feldpost im Regen, der wie Feuer fällt. Toter Soldat, und daneben der Segen, der kein Wort mehr hält. Bitt euch um, seine Spuren sind nicht leer. Soldat, deine Feldpost im Regen, der wie Feuer fällt. Toter Soldat, und daneben der Segen, der kein Wort mehr hält. Kein Wort. Soldat, deine Feldpost im Regen, der wie Feuer fällt. Toter Soldat, und daneben der Segen, der kein Wort mehr hält. Sand und Sand, auch in seinem Gewehr.
Seinem Gewehr.
Schon am Morgen war sein letzter Tag zu schwer.
Schon am Morgen war sein letzter Tag zu schwer.
Viele Träume von zwei Beinen lassen einen Heiligen scheinen, bringen jeden Stein zum Weinen, Augen geradeaus und immer zu Befehl. Toter Soldat, deine Feldpost im Regen, der wie Feuer fällt.
toter Soldat und daneben der Segen, der kein Wort mehr hält. Toter Soldat, deine Feldpost im Regen, der wie Feuer fällt. Daneben der Segen, der kein Wort mehr hält.
Ihre Kinder mit toter Soldat. Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Krieg und Flucht. Im ersten Teil der Sendung haben wir uns mit den Frontbriefen sowjetischer Soldaten des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. In dem nächsten Beitrag erinnern sich Zeitzeugen an ihre Flucht aus Pommern, Schlesien und Ostpreußen. Denn am Ende des Krieges lag die Heimat von tausenden Deutschen auf einmal nicht mehr im Heimatland. Sie mussten fliehen. Maike Glombeck mit einem eindrücklichen Beitrag, dessen Fragestellungen nach wie vor brisant und aktuell erscheinen.
Russische Truppen setzen zum Sturm an.
Mitten im Winter überrollt die Sowjetarmee die deutsche Wehrmacht an der Ostfront. Innerhalb von einem Monat schneiden Russen und Polen Ostpreußen vom Rest Deutschlands ab. Friederike Stäubling war 6 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie überstürzt aus dem ostpreußischen Marienwerder aufbrechen musste.
Die letzten Weihnachten bekam ich meine ersten Schlittschuhe geschenkt und die hatten rotes Leder. Und das war doch was für ein Mädchen, für ein kleines Mädchen. Und ich durfte sie nicht mit auf die Flucht nehmen. Keine Puppe, nichts durfte ich mitnehmen, weil alles überladen war und andere Sachen nötiger waren wie das. Das ist noch sehr brisant.
Der Fluchtbefehl der Nazis erfolgte im Januar 1945. Friederikes Bruder, Karl Ludwig Wurm, war damals 13.
Die Flucht begann am 21. Januar bei 20 Grad Frost. Es lag etwas Schnee, das Brot war dann manchmal schon gefroren, ne? Aber die Kälte war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war wohl, dass man nicht vorwärts kam, dass die Straßen verstopft waren. Und zeitweise wurden wir auch von Tieffliegern beschossen. Wir kamen bis kurz vor die Oder, da hatten uns die Russen schon eingeschlossen und dann wurde die Flucht wieder rückwärts gewandt.
Russische Truppen trieben Flüchtlinge wie Familie Wurm zurück in die östliche Hälfte Pommerns. Dort übernahm Polen die Verwaltung. Als für die Familie im November 1945 endlich die Ausreiseerlaubnis nach Berlin kam, endeten die Strapazen aber noch nicht.
Unterwegs haben uns die Polen dann noch gefilzt, die haben uns noch die letzten Sachen weggenommen. Und von Berlin aus konnten wir weiter nach dem Westen. Dort wurden wir einquartiert in einen bisschen ausgebauten Hühnerstall.
Oft waren die Flüchtlinge eingepfercht wie Tiere. In Wegen und Viehtransporter mussten sie sich pressen, immer dem Wohlwollen der russischen Besatzer überlassen. Friederike erinnert sich aber auch an einen netten Russen.
Obwohl er sehr betrunken war, kam er zu meiner Mutter, die noch die Ohrringe trug. Und er sagte, sie soll die Ohrringe abnehmen, sonst kommen andere und reißen sie ihr nur so aus den Ohren raus.
Noch heute hat sie Albträume von ihrer Flucht. Ein lebenslanges Trauma.
Und dann noch eine schreckliche Erinnerung, die mir noch sehr nachgeht. Wir saßen im Wagen und fuhren Schritttempo, manchmal gestanden und es war kalt. Neben den Wagen ging ein anderer Weg, da wurden gefangene jüdische Familienfrauen. Eine Frau bückte sich nach einem, ja, Milchkanne und die Milchkanne war leer, aber sie kratzte sich mit der Hand noch ein paar Tropfen, will ich wohl sagen, raus. Und dann kam ein Soldat und schlug sie mit dem Gewehr. Und die brach dann zusammen.
An die Flucht zurückdenken, das fällt allen Betroffenen schwer. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, sahen sich außerstande, die Lage von heutigen Flüchtlingen zu bewerten. Eritrea, Serbien, Syrien. Bei Ella Bunk. Sie ist mit 17 im Januar 1945 ebenfalls aus Ostpreußen geflüchtet. weckt die Erwähnung anderer Flüchtlinge sofort wieder den Schmerz der Vergangenheit.
Ja, das war nicht schön. Das wünsche ich keinem Todfeind. Die Flucht. Die Flieger waren über uns und im Eis sind wie viel eingebrochen. Das muss schlimm sein auch für die. Das sind ja auch Flüchtlinge mit Kindern, nicht? Wir wollen auch hin. Wir wollten dahin, die wollten uns nicht.
Maike Glombeck mit ihrem Beitrag über die Flucht nach 1945. Bevor wir uns von euch verabschieden, spielen wir Gamma Ray von der deutschen Speed-Metal-Band Birth Control aus dem Jahr 1973.
Supplied them with arms. Everybody knows, but apparently nobody can do anything against it. For our society is on the make. Well, sometimes I try to draw up a list. I try to find out what death has done.
Complexions of the whole human race. We all will turn into chocolate people.
oceans of the whole human race. We are a town to chocolate people.
Micro Europa.
Micro Europa.
Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder. Doch nur für heute. Wir sind alle 14 Tage sonntags wie gewohnt hier auf Wüste Welle für euch zu empfangen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal auf unserer Homepage vorbeischaut. micro-europa.de. An den Reglern saß heute Jarmo Baschnagel, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Ich bin Gregor Teichmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.